Willkommen bei Prosecco und Provinz, dem Podcast für starke Frauen und die, die es werden wollen. Mein Name ist Laura Böckelmann.
Und meiner Julia Korup. Wir sind da, wo die Gedanken kreisen, die Kids schreien und der Korken manchmal schon vorm Mittag knallt. Geburt. Das schönste Erlebnis im Leben. Sagen zumindest die, die es schon wieder verdrängt haben.
Ja, oder die, die vielleicht auch gar nicht dabei waren.
Wir reden heute über das Kinderkriegen. Ehrlich.
Ungefiltert.
Und vielleicht auch ein bisschen respektlos.
Zwischen Wunder des Lebens und warum macht das eigentlich niemand vorher klar?
Also willkommen zu unserem sehr persönlichen Real Talk über das Thema Geburt. Endlich, endlich können wir auch einen Geburtsbericht machen.
Wir sind ja auch Momfluencer, offensichtlich jetzt, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ja, ich verspreche, die Folge wird bestimmt besser als das Intro. Wir haben aber gerade auch darüber gesprochen, dass sich das mittlerweile so ein bisschen wie ein Signature-Move anfühlt, ein schlechtes Intro zu haben.
Ja, und ich finde das auch gut, irgendwie.
Oh, das Lachen fehlte.
Geil.
Das gestellte Lachen.
Können wir eigentlich gut, oder?
Ja.
Also solltet ihr uns jemals so lachen hören, wisst ihr, das ist nicht echt.
Nein.
Ja.
Also, das ist fake.
Das ist absolut fake, wie sonst auch alles
fake
an uns.
Bitches.
Fake Bitches.
Fake Snitches.
Snitches. Mhm.
So Leute, also es geht los, passt auf. Wir haben uns überlegt, Thema Geburt, beziehungsweise eigentlich stimmt das nicht, Julia hat sich das Thema auf eine Liste geschrieben und ich habe es aus der Liste ausgesucht. Ich habe es gesehen und habe gedacht, das ist mein Thema.
Das bin ich. Darüber will ich reden.
Ich bin Geburt. Ich bin Geburt. Master of Geburt.
Die Wiedergeburt des Göttlichen.
Oh Gott. Jetzt übertreibt sie wieder direkt. Und das ist jedenfalls meine Folge. Also ich habe die heute vorbereitet. Das wird man daran merken, dass die gut vorbereitet ist.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Obwohl du nur eine Stunde Zeit hattest und dabei eingeschlafen bist.
Ja. Wenn ich trotzdem jetzt die Performance abliefern.
Ja, ich bin gespannt.
Mhm. Okay, starten wir mit der Unpopular Opinion.
Ja, okay. Ich fange an. Mhm. Andere Frauen urteilen mehr über Geburten als Männer.
Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht, weiß ich, vielleicht so Männern welche haben können oder haben konnten. Mhm. Vielleicht deswegen. Vielleicht auch, weil viele Männer gar nicht so die Berührung damit haben, außer vielleicht dabei zu sein und manche vielleicht auch in Ohnmacht zu fallen oder so. Ja. Ist ja auch allerhand Videos.
Ja, stimmt.
Deswegen glaube ich schon, die Papas sind da gar nicht so.
Ist denen scheißegal. Hauptsache, das Kind ist da.
Ja.
Ja.
Also, ja, weil sie scheißegal, vielleicht auch nicht bei allen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Thema ist, worüber Männer unter sich sprechen, wie die Frauen entbunden haben. Und wie hat deine Frau entbunden?
Nee. Also meine lag viel länger in den Wehen. Viel länger. Das war viel schwerer als bei euch.
Ja, dafür hatte meine aber einen Dampfschnitt.
Ja.
Es haben alle Männer abgeschaltet. Leute, ich sag euch ehrlich, ist vielleicht auch mehr eine Frauenfolge.
Ja, das Ding ist ja, aber tatsächlich auch da sind wir wieder bei dem Punkt, wo sich Frauen dann wieder duellieren. Wer hatte eine schwierigere Geburt? Bei wem war es wieder schwerer? Oder?
Oh, das geht vielleicht auch noch in die andere Richtung. Ich zum Beispiel, ich hatte überhaupt keine schwere Geburt. Mhm. Vielleicht bettelt man sich dann auch, wer hatte die schönere Geburt?
Die entspanntere Geburt? Also entweder so oder so.
Kommt drauf an, mit welcher Art Persönlichkeit du sprichst. Also nicht du, mit welcher Art du selber heute sprichst. Mit welcher Persönlichkeit gehst du heute vor die Tür?
Mal gucken.
Sondern andere, mit welchen anderen Persönlichkeiten du sprichst.
Heute bin ich ein Vogel. Ich fühle mich ganz leicht.
Federleicht. Heute bin ich Feder, Julia. Heute wiege ich 20 Gramm. Da kommt ein Windhauch. Ich muss mich festhalten. Bist du abgehoben?
Ja, aber so oder so duelliert man ja ständig.
Ja,
also
ich glaube, das ist ein riesengroßes Streitthema in der Gesellschaft. Also ich glaube, gerade so als Elternthemen gibt es ja viele Kriegsschauplätze. Und ich würde sagen, über fast nichts wird so gerne gestritten und diskutiert wie über das Thema Geburt. Mhm. Ja, zumindest bei frischen Eltern ist das, glaube ich, ein Riesenthema. Oder bei Schwangeren.
Ja,
bei Schwangeren
auf jeden Fall.
Ja, witzigerweise, wo dies ja gar nicht, weißt du, mit welcher Expertise ist die Frage, sprechen die schon über Geburt. Aber ich glaube,
Angst. Es
ist ein Riesenthema, auch bei Schwangeren. Wie hast du vor? Wie hast du geplant? Wo willst du entbinden und so? Das ist ein Riesenthema. Ja.
Ja, das war bei mir auch ein Riesenthema beim ersten Kind, definitiv. Bei dir nicht? Hast du dir da keine Gedanken gemacht?
Doch, voll. Ganz viel. Aber nicht so mit anderen, sondern mehr so mit mir. Also ich habe da nicht so viel mit anderen drüber gesprochen. Also nee, nicht so.
Okay.
Nee, ich habe da ganz viel mich zu belesen und so. Ja, das habe ich viel gemacht. Kommen wir nachher bestimmt noch mal ein bisschen mehr in der Tiefe drauf zu sprechen. Mhm. Meine unpopular Opinion ist, die moderne Medizin behindert komplikationslose Geburten eher, als dass sie hilft.
Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass es viele Sachen gibt, die nicht unbedingt notwendig wären, auch schnell zum Einsatz bringen. Keine Ahnung, ich wurde damals ja auch eingeleitet mit Cytotec, ist ja mittlerweile verboten.
Ja.
Ja, und ich empfand das auch als nicht so eine Segnung in dem Moment. Aber was hast du halt für eine, du hast ja keine Ahnung, du kommst nicht vom Fach, du vertraust der Ärztin, die da vor dir steht, die total sympathisch ist und empathisch, und wenn sie sagt, das ist jetzt das beste Mittel, dann vertraust du dem. Egal, was du vorher gelesen, gehört hast oder was man dir vorher abgeraten hat, auch von einer Hebamme, da denkst du dir, gut, die Frau hat Ahnung. Das war jetzt nicht so das Geilste. Nichtsdestotrotz glaube ich, ohne moderne Medizin wären wir ganz schön im Arsch.
Also ich beziehe mich in der unpopular Opinion bewusst auf komplikationslose Geburten. Das ist ja der Großteil der Geburten.
Aber was soll man da für Medizin bekommen, die zum Nachteil wird?
Also ich fange anders an.
Ja.
Ich würde das sofort unterschreiben. Ich finde, das stimmt komplett.
Mhm.
Ich bin der Meinung, dass wenn du eine komplikationslose Geburt hast und in einem normalen deutschen Krankenhaus entbindest, dass du dann im Grunde, das war mein Eindruck, die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, irgendwelche möglichen Eingriffe abzuwehren. In Anführungsstrichen gut gemeint. Und das, da mache ich mich jetzt vielleicht bei manchem medizinischen Personal ganz unbeliebt. Und das glaube ich aber wirklich. Ich glaube, dass der Gesundheitsapparat mit dir eine Sache machen möchte, und das ist Geld verdienen.
Ja, logisch.
Denen ist nicht wichtig, dass dein Baby möglichst schadfrei und natürlich zur Welt kommt. Denen ist wichtig, dass es schnell geht, damit sie dich schneller aus dem Kreißsaal wieder raus haben.
Mhm.
Denen ist wichtig, vielleicht noch irgendeine Leistung abzurechnen. Deswegen fragen sie dich, können wir ihnen das geben? Brauchen sie dies? Brauchen sie das? Bla, bla, bla. Ah, nein, Risikoblatt, Kaiserschnitt, wiu, wiu, wiu. Und also wenn man sich die Statistik dazu anguckt, ich habe extra welche rausgesucht, dann ist das schon alarmierend, wie da die Zahlen explodieren. Und das, ich hatte mir sogar angefangen, leider bin ich schon eingeschlafen, eine Doku anzugucken zu dem Thema. Und da waren auch so ein, ich sag mal, Hebammenverband oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Bezeichnung. Ich sage es einfach mal Deutscher Hebammenverbund, der sich da auch sozusagen stark gemacht hat für und gesagt hat, es ist eine alarmierende Entwicklung in Deutschland, wie häufig medizinisches Personal eingreift in den Geburtsvorgang, um es einfach schneller zu machen. Und dass es in unserer Zeit einfach normal geworden ist, eine Geburt schneller zu machen und voranzutreiben. Und da muss man sich mal ehrlich die Frage stellen, warum denn? Also offensichtlich ist das ein Riesenprozess im Körper, wenn man sich damit mal beschäftigt, und das machen wir jetzt nicht, was da alles passiert, dann ist es eigentlich eine Respektlosigkeit dem Körper der Frau gegenüber, dann auch noch zu verlangen, dass es doch ein bisschen schneller geht. Also, und wenn ich dann Cytotec höre, da springe ich aus der Hose.
Und gegen den Strom. Wirklich.
Da springe ich auch, da springe ich gegen den Strom. Da platzt mir die Hutschnur.
Wir brechen mal nichts übers Bein.
Da werfe ich mit Katzen im Glashaus, wirklich. Ja, aber ist wirklich so. Also das medizinische Personal hat, so habe ich es bei meiner Geburt auch manchmal empfunden, denen geht es gar nicht darum, dich nur im Auge zu behalten. Also da geht es wirklich darum, auch einfach Sachen abzurechnen und schneller zu machen. Und dann als Frau in der Situation auch noch standhaft zu bleiben und dich mit denen rumzumachen, weiß ich nicht. Also das finde ich schlimm. Das finde ich eine schlimme Entwicklung. Und ach so, genau, da wollte ich dann einsteigen mit einer Statistik, die ich rausgesucht habe. Und zwar 32,6% aller Geburten in Deutschland sind Kaiserschnitte. Das bedeutet fast jede dritte.
Mhm.
Und das sind circa doppelt so viele wie vor 30 Jahren.
Aber dann musst du vielleicht auch mal eine Statistik raussuchen, wie viele Kinder bei Geburten gestorben sind vor 30 Jahren.
Aber auf jeden Fall nicht 30%.
Ja, aber wenn das auch nur 5% der Totgeburten senkt, finde ich das okay. Ist das für mich legitim?
Aber 30 versus 5% ist ja auch 25%.
Aber das sind 5% mehr Kinder. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass heutzutage auch viele auf Wunsch einen Kaiserschnitt haben. Das spielt wahrscheinlich in die Statistik mit rein.
Das kann sein.
Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das einige davon sind. Mindestens die Hälfte, würde ich sogar sagen, ist Wunsch.
Das weißt du nicht? Ganz wenig. Das waren ganz wenig, habe ich auch geguckt. Mhm. Und was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde tatsächlich, wir sind ja beide hier Ossis, also du bist ja jetzt auch ein Ossi, lebt damit.
Ja. Im Herzen immer ein Wessi. Sorry.
Jetzt haben wir
Hörer verloren.
Jetzt hast du mich verloren. Jetzt hast du mich verloren.
Ursprung ja ganz Osten.
Na Gott sei
Komplett.
Dank. Komplett. Ja, wirklich.
Ja, ich bin ja die Ostigste von allen.
Ja, das stimmt.
Mit meinen Wurzeln.
Wurzeln. Mit den Wurzeln. Und zwar finde ich das sehr interessant, wenn man dann mal vergleicht Ost und West. Mhm. Denn im Osten...
Warte, lass mich raten. Mhm. Im Westen gibt es mehr Kaiserschnitte als im Osten.
Ja, obviously.
Ja.
Ja. Im Sachsen zum Beispiel sind wir bei 25,6%, wohingegen wir zum Beispiel in Hamburg bei 36,2% sind. Das ist ja ein extremer Unterschied. Mhm. Und ich frage mich schon, warum das so ist. Also wenn man jetzt ein bisschen ketzerisch ist, könnte man jetzt fragen, warum schaffen das ostdeutsche Frauen Kinder öfter ohne Kaiserschnitt zu entbinden als westdeutsche Frauen? Warum ist das so? Und ich glaube nicht, dass es medizinische Gründe hat. Ich glaube, das ist Mindset, was sich in unserer Gesellschaft
entwickelt. Ja, das kann sein.
Und ich persönlich finde das schlecht. Aber ich bin ja auch eine Yoga-Tante. Also finde ich grundsätzlich erstmal alles schlecht, was irgendwie unnatürlich Eingriff in den Körper ist. Mhm. Außer es ist Froschgift. Nein, aber deswegen glaube ich das. Und ich habe eine Freundin, die aus dem Bereich kommt oder die lange dort war zumindest. Und die selber hat mir auch mal gesagt, dass sie das schon so empfindet, wenn sie bei Geburten dabei war, dass es nicht darum ging, die Frauen nur zu begleiten, sondern dass es schon auch darum ging, medizinisch einfach Dinge zu tun, weil man das abrechnen kann und weil der Oberarzt das halt so will und weil es halt so gemacht werden soll. Weil Geburten ansonsten ein Minusgeschäft sind für Krankenhäuser.
Also ich muss sagen, also von meinen persönlichen Erfahrungen, abgesehen von dieser Zytotec-Angelegenheit, hatte ich nicht eine einzige Sekunde das Gefühl bei beiden Geburten, und ich hatte eine natürliche Geburt und einen Kaiserschnitt, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass da irgendwer schnell gemacht hat. Eher war ich diejenige, dass ich gedacht habe, boah, wie lange dauert denn das Ganze hier alles noch?
Schneiden Sie es raus,
ja, es reicht jetzt einfach. Ich hatte eher den Eindruck, dass die sich alle super viel Zeit genommen haben, mir alles total toll erklärt haben und verständlich gemacht haben. Und im Gegenteil, bei der ersten Geburt, auch mit Zytotec damals, da habe ich gebettelt. In meinem Wehensturm habe ich gebettelt, abzubrechen und mir endlich den Bauch aufzuschneiden. Ja, ich habe drum gebettelt, einen Kaiserschnitt zu bekommen. Wollten sie nicht, weil sie gesagt haben, nein, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Habe ich gesagt, gut, dann will ich jetzt eine PDA haben. Oh, da kam der Anästhesist. Und in meiner Erinnerung hat der mir so langsam die Risiken erstmal aufgezeigt, wo ich mir dachte, Junge, egal, was du mir hier vorlegst, ich unterschreibe dir alles, aber setz mir diese verdammte Nadel. Also ich hatte wirklich nicht einmal den Eindruck, als ob es da irgendjemand großartig eilig hätte. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. In Köpenick in der Klinik und in Halle in der Uniklinik. Also ich
das
fand mich da...
ist ja der Best Case.
Also ich habe mich da heftig wohl gut
ich habe mich heftig,
gefühlt.
Heftig wohl gefühlt.
Ja, ich habe mich da wirklich wohl gefühlt. Ich werde nie vergessen, ich musste in die Uniklinik, weil es irgendwie Probleme gab mit dem Kleinen beim Zweiten. Da sollte ich mich vorstellen. Schon hatte mir meine Gynäkologin empfohlen. Und dann kam ich mit großer Angst, kam ich in diese Uniklinik und werde nie vergessen, wie da die eine Hebamme nach dem Gespräch gesagt hat, oh, ich habe sie gesehen und dachte, oh bitte, hoffentlich erwartet uns jetzt eine Geburt, die sieht so nett aus. Und sie war richtig traurig, dass ich erst noch gar nicht so weit war und dass es noch gar keine Geburt gab. Aber da dachte ich von Anfang an, oh ja, hier will ich entbinden.
Hier freut man sich auf mich. Ja.
Ja, also ich hatte nie den Eindruck und ich habe mich nie gehetzt gefühlt. Ich habe mich nie irgendwie so zack, zack, zack gefühlt. Auch wenn es vielleicht im Hintergrund so gewesen sein könnte, haben sie mir das Gefühl nicht eine Sekunde lang vermittelt. Muss
kam keiner rein und hat gesagt, Entschuldigung, wie lange?
Ja.
Nur kurz? Ja, ich will gar
nicht.
Wie lange?
Nee, also? Gar nicht. Mm-mm. Und beim zweiten hatte ich sogar auch ein Privatzimmer, weil ich keinen Bock hatte auf...
Andere Mütter.
Auf andere Mütter, ja. Ist halt, du weißt nie, wie schlafen die anderen und du... bis nach der Geburt halt auch, ne? Mhm. Da wollte ich einfach nicht mit anderen in einem Zimmer sein. Das haben wir teuer bezahlt. Also, aber doch, da haben sie dann irgendwann nach 2 Tagen gesagt, jetzt ist aber gut. Sie sind in Ordnung und bei Ihnen ist
bitte
alles okay.
Bitte gehen Sie nach Hause,
ja,
zu Ihrer
Sie
Familie.
Können nach Hause. Das macht halt keinen Sinn, weiter hier irgendwie zu liegen. Ja, obwohl
du
ich
hast gebettelt,
hatte.
Dass du noch bleiben wolltest.
Naja, ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mir schon gedacht, ich bleibe noch 3 Tage.
3 Wochen.
Wie Hotel.
Aber Sie haben aber noch Familie zu Hause. Ja, deswegen.
Ja, aber am 3. Tag wurde ich entlassen und ja, obwohl diese ganzen Privatzimmer gar nicht belegt waren. Die hätten ja auch sagen können, komm, wir kassieren ohne Ende, aber haben sie auch nicht gemacht. Obwohl ich nicht weiß, was denen das großartig bringt, wenn da jemand, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mich gut gefühlt bei beiden Kindern. Ja.
Ich hatte eine sehr schöne Geburt. Mhm. Ich habe entbunden am Krankenhaus in Luckenwalde. Das Krankenhaus würde ich, also die Geburtsstation würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Den Rest kann ich nichts zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte großes Glück. Ich war nämlich auf der Geburtsstation, als ich entbunden habe, die einzige überhaupt, die da war. Das war gut.
Aber ich auch.
Weil das kann ja auch anders passieren, dass 6 Frauen gleichzeitig entbinden und dann kommen die schon wieder, kriegen die Probleme und so weiter. Ja. Ich hatte Glück, ich war alleine und hatte dadurch auch nicht das Problem, dass ich meine Betreuung teilen musste in Momenten, wo ich sie gebraucht hätte. Das ist das Erste. Und ich bin ja ein sehr strukturierter, organisierter Mensch. Mhm. Ich bin also da mit einem Pamphlet angerückt.
Ich wusste das. Du kommst mit einem Geburtsplan an.
Ja. Oh. Und hatte da alles vorher penibel aufgeschrieben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich glaube, das war auch gut, weil es ihnen von vornherein Angst gemacht hat, dass ich sie verklage.
So kennt man Frau Böckelmann.
Nein, aber ich hatte mich in den Wochen vor der Geburt oder Monaten habe ich mich damit also wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt, habe ganz, ganz viel dazu gelesen und recherchiert und habe das dann alles aufgeschrieben, habe die Medikamente aufgeschrieben, die ich sozusagen, also die verbiete mir einzuflößen, unter anderem Zytotec, habe Dinge aufgeschrieben, die ich sowieso grundsätzlich ablehne, habe auch aufgeschrieben, dass ich nur mit Einverständnis sozusagen, wo ich nur mit Einverständnis einwillige. Und das war aber gut, weil dadurch hatte ich einen Plan, was passiert und war so eigentlich relativ gut vorbereitet auf alles, weil ich wusste, was sind Eventualitäten und Szenarien und hatte das schon mal abgedeckt. Und für meinen Mann war es auch gut, weil bei vielen Dingen ich natürlich dann eingetragen habe, dass sein Einverständnis im Zweifelsfall einzuholen ist, wenn ich es nicht mehr geben kann.
Der Arme.
Ja, da muss er durch.
Er weiß gar nicht, was er entscheiden soll. Ja, der Arm kann ab.
Den braucht sie nicht mehr.
Okay, wenn ich das entscheiden muss.
Aber Herr Böckelmann, das war doch gar nicht die... Machen Sie ihn ab, bitte. Nehmen Sie ihn ab. Und den Mund nehmen Sie zu.
Und die Haare kürzer. Gefällt mir so nicht mehr.
Und blond. Bin ich wach geworden, blond und ohne Arme. Aber das Baby war draußen. Mehr.
Gesund. Ohne Komplikation.
Oh, großartig. Ja, das habe ich nicht mit aufgeschrieben, hätte ich vielleicht tun sollen. Ich würde gerne nach dem Entbinden ein paar Strähnchen haben.
Ein Gloss. Ein Glossing.
Geil. Genau. Also, das wäre auch meine absolute Empfehlung an alle Schwangeren.
Oh Gott, ich kann nicht mehr.
Bei der Geburt selbst war es nicht so witzig.
Nee, wir hätten uns dabei gebraucht.
Ja. Oh, jetzt reiß ich zusammen, ich kann nicht mehr lachen, ich muss entbinden. Laura, guck doch mal, wie der Kuckuck.
Ich glaube, das steht auf dich.
Ah, bist du rasiert, Schatz?
Komm, ich zupf noch mal schnell. Ich sehe da noch 2, 3 Härchen.
Nicht mal bei der Geburt können wir uns zusammenreißen.
Ich sag dir,
ich sehe dich schon, wie du in den Kreis herkommst mit diesen 2 großen Bechern.
Natürlich, selbstverständlich. Also und nur deswegen wünsche ich mir noch ein 2. Baby für dich. Sag ich ehrlich, weil ich unbedingt bei der Geburt dabei sein will.
Entschuldigung, kann der andere Arzt noch mal kurz reinkommen? Sie hat noch mal eine Frage. Ich habe auch noch mal eine Frage an den Arzt.
Was trinkt er denn so gern?
Der Plätzchen los.
Oh, geil.
Ihr merkt schon, Geburt ist was Schönes. Macht Spaß.
Auf jeden Fall.
Besonders, wenn es vorbei ist. Dann macht es besonders viel Spaß, definitiv. Wenn man dann 5 Jahre später drüber spricht. In einem Podcast. Nein, aber deswegen, also das ist mein Tipp an alle Schwangeren, tatsächlich sich die Arbeit zu machen und zum Thema Geburtsplan zu recherchieren. Weil es aus meiner Sicht wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und Dinge versteht. Weil dann kann man auch, fand ich, besser darauf reagieren, was die einem Krankenhaus so anbieten, was die einem so sagen, weil man es einfach ein bisschen mehr versteht. So, das wäre mein Tipp.
Danke für diesen wertvollen Tipp, den ich auch ohne dich vorher befolgt habe. Ich habe sogar noch einen zusätzlichen Geburtsvorbereitungskurs gemacht für schmerzfreie Geburt.
Und hat's wie auch geklappt?
Immer. Ich habe alles in dem Moment, also das war mir alles scheißegal. Selbst als sie gesagt hat, wie haben Sie gelernt zu atmen? Ist mir egal, wie ich es gelernt habe.
Also durch den Po.
Nee, ich habe wirklich alles komplett über Bord geworfen. Alles, was ich vorher mir angelernt habe oder mir eingebläut habe, wie ich das ganz gerne gehabt hätte, wie auch immer. Es war mir alles scheißegal. Ich wollte es einfach nur zu Ende bringen.
Also ich muss sagen, bei mir hat es sich ein bisschen hingezogen vom ersten Moment. Ich muss mir überlegen, wo die Wehen anfingen, weiß ich gar nicht mehr. Das war noch weiter vorher. Aber wo ich im Kreissaal lag, bis zu dem Moment, wo sie dann da war, waren es nochmal 12 Stunden. Mm. Das war schon lange. Mm. Wahrscheinlich, weil mein Becken so schmal ist, keine Ahnung.
Ich glaube auch.
Es war einfach zu schmal, ja, für das kleine
Ding. Ich kenne das.
Sie hat ja bloß ein Kilo gehabt, trotzdem total schmal.
Alles zerrissen.
Deswegen habe ich jetzt so eine Hüfte.
Nur deswegen.
Deswegen hat es auch so lange gedauert.
Ich weiß.
Aber ich glaube, auf diese Zeit war ich eigentlich ganz gut vorbereitet, worauf ich nicht vorbereitet war, weil das halt, da reagiert der Körper ja wirklich, das weiß man ja wirklich vorher gar nicht, was da auf einen zukommt, wenn das losgeht, zu Hause. Und ich habe dann im Krankenhaus immer schon angerufen. Ich hatte natürlich, wie jede gut vorbereitete Schwangere, so eine App, wo du dann die Wehen eingibst und der dir dann ausrechnet, jetzt
hatte ich
du
auch,
dich langsam in die Spur machen. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Wir haben ja auch in Luggenwalde gewohnt. Das waren also jetzt auch nicht wie bei anderen, die noch eine Stunde Fahrt einplanen müssen. Wir wussten halt, wenn wir im Auto sind, dann sind wir in 5 Minuten im Krankenhaus. Und ich habe meinen Mann dann morgens bloß informiert, als der zur Arbeit gegangen ist, und habe gesagt, möglicherweise sind das Wehen. Und ich habe meiner Mutter nämlich morgens noch eine Nachricht geschrieben, und so, ich hatte heute Nacht so krasse Bauchschmerzen und ich weiß gar nicht, mir geht's irgendwie nicht so gut. Und dann schrieb sie, Schatz, du bist 4 Tage über ET, das werden Wehen sein.
Oh, ja, okay.
Dann dachte ich, ich hatte keine Bauchschmerzen, ich hatte Wehen. Scheiße. Oh, super. Ich hatte ja keine Vorstellung, wie sich das anfühlt.
Ja, eben.
Und dann dachte ich, danke Mama, du hast recht, es könnten Wehen sein.
Ja.
Und weil die Bauchschmerzen dann auch regelmäßig kamen und blieben, dachte ich, Mama wird recht haben, es werden Wehen sein. Dann habe ich angefangen mit diesem Wehenschreiber. Und habe immer im Krankenhaus angerufen, war so, ja, es sind so alle 6 Minuten und so. Und sagt sie, nee, kommen Sie mal noch nicht. Und dann war ich so, ja, aber ich habe gelesen, wenn unter alle 10 Minuten ist, dann soll man sich schon mal so langsam auf den Weg machen.
Ja.
Und war so, wissen Sie, solange Sie am Telefon noch mit mir reden können, kommen Sie nicht.
Ja, okay.
Und dann war so ein paar Stunden später, habe ich nochmal angerufen, war so, es kommt jetzt alle 5 Minuten. Und sie war so, ich höre da, wie Sie reden. Kommen Sie noch nicht.
Ja.
Es geht Ihnen noch gut. Kommen Sie noch nicht.
Geil.
Gehen Sie in die warme Wanne und dann gucken Sie. Und dann bin ich in die warme Wanne gegangen und dann war so richtig, das war echt so Peng. Und dann sind die Schmerzen wirklich explodiert und da ging es so gefühlt im Minutentakt.
Scheiße.
Und dann habe ich sie nochmal angerufen und dann musste ich während des Telefonates schon pausieren, weil ich nicht mehr reden konnte.
Shit. Und das war dann.
Und dann war sie so, ja, jetzt dürfen die sich auch mitmachen.
Ja, okay. Geil.
Und das Problem war aber, ich bin dann mit meinem Mann ins Auto gesprungen. Ich habe ihn auch noch morgens auf Arbeit geschickt und habe gesagt, wenn irgendwas ist, ich rufe dich an. So dramatisch ist es nicht, fahr auf Arbeit. Und dann sind wir ins Auto. Und dann ging mein persönliches Highlight los während der Wehen, nämlich ich habe bei jeder Wehe mich übergeben.
Oh nein.
Für eine lange Zeit. Das bedeutet, wir sind losgefahren. Shit. Er musste das Fenster runter machen. Ich habe nach jeder Wehe oder bei jeder Wehe aus dem Auto gebrochen. Aus dem Fenster.
Oh nein.
Und habe das ganze Auto voll gebrochen.
Oh scheiße.
Super. War richtig gut. Er hatte richtig Spaß dann beim Saubermachen.
Glaube ich.
Aber ja, tatsächlich ging das dann los. Allerdings erst während der Fahrt, also noch nicht auf dem Auto, also auf dem Weg hin.
Ja.
Sonst hätte ich ja einen Eimer mitgenommen oder sowas. Und es ging erst im Auto los und ich habe dann immer aus dem Fenster gebrochen.
Ja, was willst du auch machen?
Ja.
Du willst ja nicht einfach unten in den Fußraum kotzen.
Nee, nee. Aber es war Gott sei Dank auch nicht so eine lange Fahrt. Peinlich war es schon.
Ja, das glaube ich.
Aber ich war ja schon an dem Punkt, dass es mir nicht mehr peinlich war.
Ja, ja, das stimmt.
Und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir im Krankenhaus in diesen Fahrstuhl gegangen sind und da stand ein älterer Herr, es war ein Opa. Ich kenn's beim Namen, es war ein Opa. Und der stand dann mit uns in diesem Fahrstuhl, wir standen da zu dritt. Ich hatte eine kurze Wehenpause und der guckte uns schon so scheel von der Seite an, so ganz besorgt.
Ja.
Und ich wusste genau, was er denkt. Er dachte, bitte entbindet das Kind nicht hier. Nicht jetzt hier in diesem Fahrstuhl, nicht mit mir.
Gott.
Und ich hatte eine kurze Wehenpause und er guckte mich jedenfalls so von der Seite an. Und dann kam die nächste Wehe und dann stand ich wieder krumm. Und er guckte mich an und ich dachte,
Scheiße.
Nein, bitte nicht hier in diesem Fahrstuhl. Aber es ist Gott sei Dank auch nicht passiert. Sie hat ja dann noch 12 Stunden gebraucht. Aber das war mein Highlight. Und dann habe ich nämlich im Krankenhaus so einen Behälter bekommen, wo dann mein Mann einfach mir diese Einmalkotztüten, so wie so Taschentücher, jedes Mal gereicht hat. Aber das war ja, irgendwann hörte es dann auf. Aber es war schon eine ganze Weile. Er musste lange neben meinem Bett stehen und mir Tüten reichen.
Oh, das glaube ich. Oh, das ist ja krass. Das hatte ich Gott sei Dank gar nicht. Nee, bei mir ist ja die Fruchtblase geplatzt irgendwann. Und ich habe das erstmal gar nicht so aufgefasst als Fruchtblase geplatzt.
Hast eingepullert.
Naja, du warst halt schon so weit, ne? Und schon im 9. Monat, wer weiß, was das ist, weil es halt so wenig war, ne? Dann dachte ich, wer weiß, was das ist. Naja, hab mir eine Slipperlage reingelegt und dachte, komm, wartest du mal ab. Bin dann noch einkaufen gegangen, hab dann noch 3 Stunden mit einer Freundin telefoniert.
Geil.
Und immer wieder habe ich halt gemerkt, da kommt irgendwie ein bisschen was. Und dann dachte ich, naja, okay. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen und sage, ja, der ET ist zwar erst in 9 Tagen, aber ich glaube, mir ist die Fruchtblase geplatzt. Ich bin mir nicht sicher. Und dann sagte, ja, kein Problem. Und ich soll doch einfach mal ins Krankenhaus kommen, dann gucken Sie mal. Mhm. Und mein Mann war da an dem Tag auch zur Arbeit. Und sagt immer, melde dich, wenn irgendwie was sein sollte, ruf einfach an und dann komme ich. Mhm. So, dann war es so, dann dachte ich, ach komm, ich weiß ja noch nicht, was es ist. Und ich habe eine Freundin gehabt, die direkt im Haus gewohnt hat. Die habe ich angerufen, habe gefragt, ob sie da ist. Und dann meinte ich, ja, könntest du mich gegebenenfalls ins Krankenhaus bringen? Ich glaube, mir ist die Fruchtblase geplatzt. Aber ich war super entspannt. Die war total aufgeregt ab dem Moment. Die war ganz hibbelig und okay. Und dann sage ich, du mach dir bitte keinen Stress. Ich gehe noch mal schnell duschen. Ja, und dann können wir los.
Ich muss mich noch mal schnell rasieren.
Und dann sind wir losgefahren ins Krankenhaus und dann sage ich, naja, war ja Corona-Zeit, sie musste draußen warten und dann bin ich rein und dann wurde ich untersucht und dann sagt die Hebamme, ja, das ist Fruchtwasser, sage ich, ah ja, okay, gut, sage ich, wann soll ich denn wiederkommen? Sagt sie, nix mit wiederkommen, sie bleiben jetzt hier, die Fruchtblase ist geplatzt und sie bleiben jetzt da. So, okay, sage ich, ich habe aber gar keine Sachen mit und nix.
Oh.
Ja, weil ich hatte wirklich, ich habe nur meinen Mutterpass mitgenommen, weil ich dachte, die checkt das nur und weil es mir ja gut geht, ich hatte keine Wehen und gar nichts, dachte ich, die schickt mich sowieso wieder nach Hause, aber halt einfach so auf Alarmbereitschaft sein und dann, es kann dann halt irgendwann losgehen. Nein, ich sollte direkt da bleiben. Gut, toll. Haben wir dann so gemacht, dann habe ich versucht, meinen Mann anzurufen. Wohlbemerkt, versucht.
Oh Gott.
Auf seinem Handy, auf seinem Diensthandy und in seinem Büro. Normalerweise war er damals komplett immer nur noch Homeoffice wegen Corona. An dem Tag hat er sich dann aber irgendwie, weil der sich dann mit einem Kollegen treffen wollte und dann dachte ich, naja, okay, aber er sagt ja, er ist erreichbar.
Okay.
Es war Mittagszeit. Ich habe ihn halt ewig nicht erreicht. Habe meiner Freundin Bescheid gesagt, du kannst wieder nach Hause fahren. Ich muss leider da bleiben, so und so. Ich versuche ihn anzurufen.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich ihm dann irgendwann eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, wenn du dann irgendwann mal dann doch auf dein Handy kommst,
oh Gott,
wäre es ganz toll, wenn du mir meine Kliniktasche bringst.
Ich
bin jetzt im Krankenhaus, meine Fruchtblase ist geplatzt.
Oh Gott.
Eine Stunde später.
Oh, eine Stunde?
Eine Stunde später.
Also sag
rief
mal.
Er an, total panisch, weil er gemerkt hat, wie scheiße das war, dass er nicht erreichbar war.
Oh Gott. Er hat gesagt, das Baby ist schon da.
Ja, also wirklich, der war total panisch. Und ich mache mich sofort los. Und also wirklich, der sage ich, jetzt beruhige dich. Ich bin hier, mir geht's gut. Also
ich bin sauer, aber es ist alles okay.
Ich bin sauer, aber das Kind ist noch im Bauch. Ja.
Das klären wir nachher.
Also wirklich, ja. Und dann kam er und am Ende des Tages wurde ich halt wirklich 24 Stunden nach dem Platzen der Fruchtblase mit Zytotyk eingeleitet, weil die gesagt haben, das ist halt, wenn das immer nach und nach das Fruchtwasser weniger wird und irgendwann nach 24 Stunden muss man sich halt mal entscheiden, was man halt macht, weil es für das Baby dann halt nicht mehr gesund ist. Und dann habe ich eingeleitet und dann war er nach 5 Stunden da. Aber ich fand's, also die Wehen fand ich schrecklich. Ich fand die Geburt selbst fand ich nicht schlimm. Die Wehen waren wirklich, ich hatte so einen krassen Wehensturm. Ich fand das Horror. Das waren die Schmerzen meines Lebens, wirklich. Also
Wehensturm ist ja ganz typisch für Zytotec.
Ja, das fand ich wirklich, wirklich schlimm. Und am tollsten fand ich, wie mein Mann da die ganze Zeit saß. Er wusste natürlich überhaupt nicht, was er machen soll.
Ja.
Ist ja logisch. Und dann saß er und hat mir die ganze Zeit an einer Stelle den Arm gerieben.
Meine
und ich bin auch so, es tut langsam weh.
Ja.
Fass mich bitte einfach nicht mehr an.
Also ich würde das sofort sagen, das hat mein Mann auch gemacht.
Mhm.
Er dachte, er tut mir was Gutes,
ja,
aber bei mir war es eine Stelle am Rücken, wo er die ganze Zeit auch so gemacht hat.
Weil man
und
nur
ich
eine
irgendwann
Stelle.
Dachte, er reibt gleich auf den Knochen.
Ja.
Jetzt ist das Loch gleich fertig gerieben.
Er hat es gleich geschafft. Er ist gleich durch.
Gleich einmal durchgerissen. Und er war irgendwann, weil es waren ja wirklich 12 Stunden und wir waren abends um 6 im Kreissaal.
Mhm.
Und morgens um 5.43 Uhr, also fast 12 Stunden später, war sie da. Das heißt, es war ja auch die ganze Nacht sozusagen, wo wir dort waren. Und irgendwann habe ich dann so rübergeguckt. Er saß dann hinten auf diesen, auf diesen Sesseln und war einfach so mit dem Kopf nach vorne gekippt. War eingepennt, der Arme. Er war völlig fertig.
Ja, das glaube ich.
Weil er ja auch an dem Tag vorher, keine Ahnung, 4 Uhr irgendwas aufgestanden ist, um 5 auf der Arbeit zu sein, hatte einen Arbeitstag hinter sich, kam dann nach Hause.
Scheiße.
Und da war, hatte ich ja schon Wehen und dann sind wir ja quasi abends dann ins Krankenhaus gefahren.
Ja.
Und dann ist er einfach irgendwann eingeschlafen.
Ja,
irgendwann
das glaube ich.
War es dann einfach zu viel. Und ich sehe ihn da noch sitzen, so auf diesem Stuhl, den Kopf einfach so nach vorne gekippt.
Shit.
Einfach eingepennt.
Oh ja, also Geburt ist schon so ein Thema für sich. Ich hatte aber das Glück, dass dann die Geburt an sich selbst so entspannt war. Ich hatte jetzt nicht so das Problem mit irgendwie, dass ich geschnitten werden musste oder irgendwie so. Jetzt haben, spätestens jetzt haben alle Männer abgeschaltet. Ja.
Haare geschnitten, was meint die? Kleiner Splissschnitt.
Und
ich habe mir noch einen Bangs schneiden lassen, noch ein bisschen Pony.
Genau.
Um das Baby zu überraschen.
Ein bisschen Föhn noch.
Ich stehe mit der Föhnbürste im Kreißsaal.
Genau. Und dementsprechend war es für mich nicht so, also ich fand die Geburt selbst jetzt nicht so schlimm, weil ich einfach diesen Wehensturm als absolutes Endlevel empfunden habe.
Hm.
Und ich werde nie vergessen, wie der Kleine geboren wurde und danach das restliche Fruchtwasser rausgegangen ist. Mein erster Kommentar war einfach nur, nachdem alles draußen war, oh mein Gott, ist das eklig. Ich hatte das Gefühl, da ist ein Aquarium aus mir rausgeflossen. Also ich fand das richtig, richtig krass, ja, wie viel Wasser da rauskam.
Ja, Palida halt.
Boah, das fand ich heftig.
Hm.
Ja.
Vielleicht war es gar kein Fruchtwasser, du hast einfach losgepullert.
Genau. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich in diesen Kreißsaal da reinkam, als es dann halt schon irgendwie so weit war. Und dann habe ich gesagt, oh, ich muss nochmal auf Toilette. Und dann fragt mich die Hebamme, klein oder groß? Sage ich, groß. Und dann sagt sie, nee, das ist nicht,
ja, genau.
Dann sagt sie, das ist das Köpfchen.
Ja.
Und dann habe ich erstmal realisiert, sage ich, das fühlt sich an, als ob man kacken muss. Was soll denn das?
Ja, wirklich, das kann ich. Aber das fühle ich auch, weil ich wollte nochmal pullern gehen, ein paar Mal zwischendurch. Und dann jedes Mal, wenn ich mich dann auf diese Toilette hingesetzt habe, hatte ich das Gefühl, jetzt fällt mir das Baby in die Toilette.
Ja, ja.
Und dann bin ich schnell wieder aufgestanden und war so, ich glaube, ich kann nicht gehen. Ich habe das Gefühl, das Baby fällt in die Toilette. Und sagt
krass,
ich,
ne?
Ungefähr so, Mäuschen, du bist bei 2 Zentimetern. Da fällt gar nicht in die Toilette.
Geil.
Und ich weiß auch noch, dass da schon einige Stunden vergangen waren. Ich hatte halt die ganze Zeit über schön regelmäßig diese Wehen, hab die dann so ein bisschen veratmet und bin so ab. Ich habe auch nicht geschlafen, aber ich habe so einfach so vor mich hingedöst so ein bisschen. Ich habe halt dann auch nicht mehr unterhalten. Es war ja auch mitten in der Nacht. Ich habe die einfach dann veratmet und dann ist ja Wehenpause, habe ich wieder ein bisschen versucht, mich zu entspannen. Und dann kam sie nach diesen vielen Stunden rein und dann habe ich gedacht so, oh, das ist schon heftig. Ne? Also es sagen ja auch alle, es ist heftig und es ist auch heftig. Und dann habe ich halt gefragt, wie weit sind wir denn? Weil sie hatte dann geguckt. Und dann dachte ich, also wenn sie jetzt unter 8 Zentimetern sagt, dann flippe ich auf.
Ja, dann will ich.
Dann springe ich aus der Hose. Ja.
Und gegen den Zaun.
Und dann sagte sie, nee, es lief gut die letzten Stunden, sie haben es gut veratmet und so. Ich würde sagen, ja, bei 1,5 Zentimetern sind wir schon. Ich dachte,
du verarschst.
Ich habe mich verhört. Was? Dachte ich, was? Das kann nicht. Und dann war ich richtig schockiert und das hat sie dann halt auch gesehen und meinte, alles gut, das ist ganz normal. Am Anfang dauert das eben und am Ende geht das eben wirklich ratzi-fatzi. Das ist alles gut. Und ich dachte, es ist gar nicht gut.
Oh, scheiße.
Aber es ging dann doch noch. Ja, man ist ja dann irgendwie, man merkt, es geht dann doch irgendwie.
Naja, klar. Was hast du für eine Wahl?
Ja. Aber also eine PDA habe ich mir tatsächlich auch setzen lassen und muss rückblickend sagen, hätte ich auch verzichten können.
Ja, also beim ersten
Mal. Das hatte gar keinen Effekt, überhaupt nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Beim ersten Mal auch nicht. Weiß ich auch noch, wie der mir das gesetzt hat und dann gesagt hat, ne, wenn sie denken, sie brauchen noch mal eine Ladung, einfach draufdrücken. Und ich sag zu meinem Mann, drück jetzt. Und er sagt, ich habe doch eben gerade gedrückt. Sag ich, drück noch mal. Ich merke nix. Drück.
Ja,
und dann weiß ich noch, wie der Typ dann gesagt hat, sie können drücken, so viel sie wollen. Also da ist so ein Timer mit drin, dass du gar nicht irgendwie überdosieren kannst.
Ja.
Und dann gucke ich den an und denke mir, wie kannst du das sagen, während ich das höre? Lass mir doch wenigstens den Placebo.
Ja, Placebo, gute Idee.
Nein.
Oh Gott.
Ich hab's gerafft und dachte, toll, sinnlos.
Sie haben hier so eine Schmerzgummibärchen, sehen Sie?
Ja. Oh ja, das ist was für mich.
Die sind auch gut fürs Haarwachstum.
Ja.
Nee, die helfen. Aber es ist wirklich so, also die PDA, muss ich sagen, außer dass der psychologische Effekt, dass ich furchtbare Angst vor dieser gefühlt einen Meter langen Nadel hatte, hatte das gar keinen Effekt.
Ja, bei mir auch.
Also nur, dass ich Angst hatte, als er mit der Nadel kam.
Ja, richtig.
Aber weder tat diese PDA mir weh, als sie gesetzt wurde.
Mir auch gar nicht.
Noch
ich habe gar nicht gemerkt.
Irgendeinen Effekt gehabt. Also ich habe wirklich gar nichts gespürt.
Die haben nur so getan, als ob. Die haben uns gar nichts gespürt.
Der hat nur mit dem Finger
gespürt. Und dann denkst du dir, oh, ich habe gar nichts gemacht. Das haben sie aber toll gemacht. Und dann hat er wahrscheinlich einfach nur so einen Blinzler zu dem Mann. Geil.
Männer unter sich.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch eine PDA gesetzt bekommen, damals zum Kaiserschnitt von meinem zweiten. Und da bist du ja bei vollem Bewusstsein, komplett erstmal ohne Schmerz und wie auch immer. Und da hatte ich auch wahnsinnig Angst. Da hatte ich wirklich dolle Angst vor diesen Sätzen dieser Nadel. Und ich sag dir ehrlich, ich habe das nicht gemerkt. Die haben das so geil gemacht. Ich habe es nicht gemerkt. Also die Angst war total unbegründet. Was heißt unbegründet? Kann schon schief gehen, die Risiken sind natürlich da und du siehst ja einfach nur diese riesige Nadel, aber ich habe einfach gar nichts gemerkt. Fand ich so beeindruckend.
Mhm. Ja, also ich hätte im Rückblick hätte ich auch darauf verzichten können. Ich habe da gar nichts gespürt. Das Einzige, was ich hatte, war dann von der PDA eine Nebenwirkung ganz am Ende bei den Presswehen, dass halt irgendwann keine Presswehen mehr kamen. So, und dann guckte sie mich so an und das war ja sozusagen schon jetzt dann so die letzten Meter. Da stand die Hebamme und ich weiß nicht, ob das eine Ärztin war oder eine Schwester, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand die Hebamme bei mir schon die ganze Zeit sozusagen und hat dann eben geguckt, wann es jetzt rauskommt und so weiter. Und sagte, also wir pressen jetzt immer zusammen. Wenn eine Presswehe kommt, dann atmen wir zusammen und so weiter und so fort. Und sie geben mir ein Zeichen, wenn die Presswehe kommt. Und dann gucke ich sie an und sie guckt mich an. Und dann war sie so, oh, kommt was?
Ach so.
Und dann ich sag Bescheid.
Ja, geil.
Und kam halt nichts mehr.
Oh Mist.
Und dann sagt sie, also wir brauchen jetzt Presswehen. Und dann dachte ich, ja, was soll ich jetzt machen?
Ja,
so. Und dann dachte ich, ach komm, ich konzentriere mich jetzt einfach. Ich presse halt ohne Presswehe, es geht auch.
Ja.
Natürlich geht es auch.
Ja, ja klar.
Aber,
ja. Ich musste halt auch so zwischen den Presswehen tatsächlich pressen, weil die festgestellt haben, dass bei dem Kleinen, also beim Großen jetzt, dass die Nabelschnur um den Hals gebunden war. Und da hat sie gesagt, nee, wir müssen da, die Sauerstoffsättigung ist nicht mehr irgendwie abgesichert. Da hatte da schon so ein Ding am Kopf kleben, wo sie das gemessen haben. Und die hat gesagt, jetzt auch zwischendurch pressen, durchgehend
damit
pressen.
Damit es einfach schneller
geht. Ja, genau,
geht.
Damit er jetzt rauskommt. Ja, und das hat gut funktioniert.
Ja, und woran ich mich nämlich, was mir auch noch ganz doll in Erinnerung ist, weil du sagst pressen, es gab eine Phase, wo ich diesen Pressdrang, den hat man ja dann einfach, wo ich den hatte und sie dann immer meinte, nee, aber ist es ist eigentlich noch nicht so weit offen, dass sie pressen sollen.
Aber wenn du den
pressen
Drang
sie
hast,
nicht, pressen sie nicht pressen. Und ich dachte immer, das kannst du vergessen, das ist ja wie ein Drang, du kannst das ja überhaupt nicht unterdrücken und sie jedes Mal, nee. Pressen Sie nicht.
Ja, was willst du denn machen?
Ich presse dir gleich.
Ja, ehrlich.
Sag mal.
Also,
es geht halt nicht so unterdrücken.
Nee.
Es ist ja ein Drang. Du kannst es nicht unterdrücken.
Ja.
So, es geht nicht. Das war wirklich eine Katastrophe.
Ja, das glaube ich.
Aber so muss ich sagen, war meine Geburt echt schön. Ich bin da gut rausgegangen. Ich hatte ein gutes Krankenhaus. Ich war gut vorbereitet.
Ich fand es halt richtig faszinierend, dass wirklich, also der Wehensturm hat mich wirklich gekillt. Also das war wirklich für mich, die Schmerzen meines Lebens hatte ich da.
Ja.
Und als der Kleine dann da war, mit diesem Moment, und das war wirklich so, wie immer alle sagen, es war sofort vorbei.
Sofort. Ja,
das war ja krass. Also ab diesem Zeitpunkt, als er raus war, hatte ich nicht einen einzigen Schmerz mehr.
Ich muss auch ehrlich sagen, die Geburt als solches tat überhaupt nicht weh.
Nee,
also wirklich
auch.
Nur diese Eröffnungsphase,
ja,
wo sich das öffnet. Ja, okay, das tut natürlich schon weh, machen wir uns mal nichts vor. Aber das ist auch durchaus aushaltbar, wie man ja merkt. Alle Frauen schaffen es irgendwie und halten es ja doch aus und sterben nicht am Schmerz. Es tut weh natürlich.
Ja.
Aber es ist ja auch nicht so, dass man jetzt in Ohnmacht fällt vor Schmerz. Das ist jetzt nicht. Es tut aber schon natürlich weh.
Ja.
Aber die Geburt als solches,
die
würde ich sogar sagen, die war gänzlich schmerzfrei. Ja. Da hat überhaupt nichts
mehr. Da hatte ich schon schlimmere Verstopfungen.
Oh. 5 Kilo. Schöner Kuhfladen.
Oh, eklig.
Nein, aber vielleicht kann man ja die Angst jemandem nehmen, der vielleicht noch das vor sich hat. Also eine Geburt selbst, zumindest bei uns, das war vollkommen okay und da tat mir nichts weh.
Nee, ich habe die Geburt selber, also schmerzmäßig gar nicht wahrgenommen.
Nee, genau, gar nicht.
Es waren bei mir
du nimmst natürlich körperlich wahr, was passiert.
Ja, genau, aber schmerzmäßig habe ich
das nicht
empfunden. Wie das
Baby raus sozusagen kommt, aber es tut nicht weh.
Aber wir hatten natürlich auch das Glück, ich weiß, du bist auch nicht gerissen.
Mhm.
Ja, Und da denke ich mir, wenn dich dann noch so ein Dammschnitt oder so irgendwie, weiß ich nicht, ob das...
Aber da habe ich eine Freundin, die gesagt hat...
Das merkst du auch nicht.
Die hat das
im Nachgang
auch
gemeint,
du merkst es nicht, weil das alles so unter Druck und unter Spannung und auch das Adrenalin und so, die hat gemeint,
die hat
das nicht gemerkt.
Ja, stimmt. Ja, okay. Ja.
Gut gelaufen. Ich gucke mal in meine... Also es war ja klar, dass wir heute viel darüber sprechen, wie es bei uns so war. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar interessante Themen habe, über die man vielleicht... ich glaube, das ist auch vielleicht interessant. Würdest du sagen... Ein Geburtsvorbereitungskurs war sinnvoll oder den hättest du eigentlich rückblickend nicht gebraucht, weil hättest du nicht gebraucht?
Für die Geburt per se hätte ich es nicht gebraucht, weil ich in dem Moment war mir wirklich alles egal. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Aber für die Kontakte, die ich da geknüpft habe und wie gesagt, bei uns war damals Corona-Zeit, das lief bei uns alles digital. Aber wir hatten danach eine WhatsApp-Gruppe mit allen Mamis und über die ersten 3 Jahre war der Kontakt schon sehr, sehr groß. Wir haben uns alle nach der Geburt regelmäßig getroffen in verschiedenen Abschnitten in unseren Elternzeiten. Und ich habe erst letztens von einer Mama zu dem Geburtstag des Großen eine Nachricht bekommen, die dann geschrieben hat, boah, ich kann mich noch daran erinnern, wie du erzählt hast vom Stillen und so. Das fand ich irgendwie süß. Also ich habe einige Mamas noch aus dem Geburtsvorbereitungskurs in meinen Kontakten, mit denen ich nicht regelmäßig und nicht oft, aber ab und zu mal ein paar Sachen teile. Und wenn es nur irgendwie 1, 2 Sätze sind zu den Geburtstagen, wenn das irgendwie mal aufploppt, wenn man im Status irgendwie was sieht, das finde ich schon schön. Dafür fand ich es gut und man konnte sich halt am Anfang mit den ganzen Erstmamas richtig gut austauschen.
Ja,
das war für mich das Allerbeste und das hat mir so wahnsinnig geholfen. Aber für die Geburt an sich hat mir das gar nichts gebracht. Beim zweiten habe ich nicht mal mehr einen gemacht, weil beim zweiten wussten wir ja auch, dass wir einen Kaiserschnitt machen. Das war ja ein Wunsch.
Okay. Ja gut, da weißt du dann aber auch, wie es läuft oder so, wenn du schon mal eins hattest.
Ja.
Ich hatte einen bei meiner Hebamme, wo auch dann also verschiedene Mütter da waren. Also wie man sich das vorstellt, so ein richtiger typischer Kurs halt.
Mhm.
Und das, obwohl Corona war. Bei uns war das nicht digital. Wir waren da ganz normal, halt mit ein bisschen Abstand und so. Aber ich glaube, ich habe aus diesem Kurs aber offen gestanden, nichts mitgenommen, was ich nicht sowieso schon wusste, weil ich mich viel informiert hatte.
Ja.
Und auch so diese Atemtechniken und so. Ja, ganz ehrlich, also wenn du dann in den Wehen liegst, dich dann da so rational zu disziplinieren und dann nochmal im Kopf mitzuzählen und so.
Die leiten dich ja auch,
ja,
die Hebammen,
also,
die
genau,
da sind.
Ich habe das nicht anwenden können, ich war da nicht in der Lage zu. Und dann hieß es auch so ein bisschen, ja, die Männer sollen da einen unterstützen. Mein armer Mann, der war total überfordert.
Ja.
Der wusste überhaupt nicht, wohin mit sich und mit was er mir helfen kann. Ich habe ihn dann später ja auch mal gefragt, wie hast du denn das eigentlich empfunden? Und dann sagte er, die Geburt als solches hat er im Grunde, also ich hab ihn ja auch dann neben mir gehabt und gesehen, er war halt total überwältigt. Also der konnte damit im Grunde gar nicht, ja noch weniger umgehen können, wahrscheinlich als wir Frauen am Ende, weil wir sind ja wenigstens dabei und merken, was passiert.
Ja.
Die sehen ja nur, wie du als Frau da rumliegst und schreist und keine Ahnung was. Und die sind ja völlig, also nicht umsonst fallen ja auch viele in Ohnmacht.
Ich kann das auch verstehen.
Aber ja, diesen Geburtsvorbereitungskurs, bin ich ehrlich, ich hätte den nicht gebraucht. Aber ich glaube, für Frauen, die jetzt nicht so viel Zeit da rein investieren, um sich selber zu informieren, das ist schon ganz gut, sich das mal anzuhören. Ja, kommt wahrscheinlich auch drauf an, mit welcher Qualität der gemacht wird. Ich fand den jetzt mehr so Medium. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Ich würde dann eher sagen, dann investier vielleicht in eine gute Eigenrecherche und mach dich da schlau. Ich meine, Zeiten des Internets muss man dafür auch kein Geld mehr ausgeben.
Ja, das stimmt.
Und man kann ja trotzdem on top einen Geburtsvorbereitungskurs machen von den Hebammen. Das wird ja von der Krankenkasse finanziert.
Ja.
Aber vielleicht dann ein bisschen recherchieren.
Also ich glaube...
Welche Hebammen gut sind vielleicht oder... Ja. Also ich muss sagen, in Luckenwalde, Speckgürtel, Berlin, ich hatte nicht die Wahl, welche Hebamme ich nehme. Ich war froh, dass ich überhaupt am Ende eine gefunden habe.
Ja. Also ich fand es jetzt nicht so schwierig, glaube ich. Obwohl doch, ich habe auch einige angeschrieben. Stimmt, in Berlin, das war damals auch sehr, sehr schwer zu der Zeit. Hier hatte ich jetzt gar kein Problem.
Ich glaube, hier brauchte ich ja keine mehr.
Ja.
Deswegen sage ich, je nachdem, wo man wohnt, kann man vielleicht auch sozusagen investieren, darin zu sagen, ich nehme mir jetzt nicht irgendeine, sondern ich nehme mir eine gute.
Ja, das stimmt.
Aber ich musste tatsächlich dann eine nehmen, die war okay. Jetzt nicht gut, die war okay.
Also ich mochte meine nicht.
Also sympathisch fand ich die jetzt auch.
Also meine erste Hebamme fand ich überhaupt nicht gut. Ich war so froh, die hatte irgendwann mal Urlaub und hat eine Vertretung geschickt. Die Vertretung war toll. Mhm. Mein Mann und ich fanden die so toll und waren richtig traurig, als sie nicht mehr vertreten musste und wieder meine ursprünglich war. Die fanden wir irgendwie doof.
Mhm.
Keine Ahnung. Aber die die ich hier hatte, die fand ich großartig. Also da war ich wirklich, da war ich happy, dass ich sie überhaupt gefunden habe. Ja,
ja, ich fand sie nicht so besonders, muss ich sagen. Mhm. Aber was ich gut fand, die hat Akupunktur angeboten. Und das hat mir so auf den letzten Wochen echt geholfen, muss ich sagen. Also ich hatte auch in meiner gesamten Schwangerschaft nichts, gar nichts. Ich hatte keine irgendwelche Beschwerden, auch nicht am Anfang, niemals. Ich war eigentlich immer nur eine glückliche, dicke Schwangere. Ja. Also dick im Sinne von, ich hatte auch wirklich einen Wahnsinnsbauch, dass man dachte, da sind Zwillinge drin. Und ich hatte am Ende halt schon mit einem Ischias ziemlich krasse Probleme. Und ich hatte am Ende, auch weil es war wirklich Hochsommer ja auch, sie ist im September geboren, entsprechend habe ich auch den Hochsommer komplett mitgenommen als Hochschwangere, hatte ich schon sehr krasse Wassereinlagerung. Ja, also so gerade so die letzten 6 Wochen vor der Geburt, ich sah halt wirklich aus wie ein aufgepumptes Kissen. Und da hat mir die Akupunktur schon geholfen. So, das war schon gut. Ich habe am Ende so voll mit Wasser, dass ich auf beiden Seiten so ein Karpaltunnelsyndrom hatte in den Händen. Also. Und noch mehrere Wochen bis nach der Geburt es angehalten hat, dass meine Fingerspitzen zum Beispiel, also an beiden Händen alle Fingerspitzen taub waren und gekribbelt haben.
Das ist aber krass, weil normalerweise verlierst du ja Wasser super schnell nach der Geburt wieder.
Ja, war auch, aber das Syndrom blieb halt so noch in den Händen eine Weile wahrscheinlich, weil vorher die Nerven so abgeklemmt waren. Keine Ahnung. Also ich muss dir mal ein Foto zeigen aus den letzten Tagen vor der Geburt. Ich war so aufgeblasen, auch im Gesicht. Ich konnte gar nicht nach unten gucken. Wenn ich nach unten geguckt habe, habe ich meine Wangen gesehen, weil das alles so aufgedunsen war. Richtig krass.
Ja. Wenn ich jetzt nach unten gucke, sehe ich meine Wangen auch. Was sagt das über mich?
Okay. Wollen wir noch zum Aufreger und zum Highlight kommen?
Ja. Ich fange an mit dem Aufreger. Mein Aufreger zum Thema Geburt ist, also du wirst ja vor der Geburt auf alles Mögliche vorbereitet. Ja, dir wird alles mitgeteilt, was dein Körper irgendwie angeht, was das alles bewirkt, was das für Auswirkungen haben kann, was passieren kann während der Geburt. Kein Mensch hat mir im Vorfeld gesagt, wie schwierig es danach sein kann, kacken zu gehen. Nee, sorry. Aber das war für mich wirklich das Schlimmste an allem. Also, ich fand das sogar schlimmer als diese 5 Stunden heftiger Wehensturm. Ich konnte 11 Tage nicht aufs Klo. Ich musste irgendwann Notarzt rufen, weil mir schon alles so wehgetan hat und ich einfach nicht konnte. Ich hatte so eine krasse Blockade in meinem Kopf, und ich bin ja nicht mal gerissen und gar nichts, ja. Also, aber es ging einfach nicht. Der Notarzt kam und meinte, sie müssen ins Krankenhaus und müssen sich einen Einlauf setzen lassen.
Ich möchte, dass sie das machen. Sieht gut aus.
Ja, ich hätte das lieber zu Hause gehabt, sage ich dir ehrlich, als dafür extra ins Krankenhaus zu fahren.
Aber kann man das nicht auch zu Hause machen?
Ja, mach das. Kannst du dir das selber setzen? Ich kann das nicht.
Du hast doch einen Mann.
Oh nee, das tue ich ihm nicht an. Nee.
Schatz, bitte setz mir einen Einlauf.
Ich wüsste auch gar nicht, ob er das machen würde. Also das würde ich ihm nie im Leben antun. Und ich will auch nicht, dass er mir da irgendwie so... Also nee, sorry. Und dann sind wir am 11. Tag ins Krankenhaus und das hat mich schon aufgeregt. Ne? Ich hatte schon so Schmerzen und alles, mir ging es richtig schlecht. Und dann musste ich erstmal Ewigkeiten warten und warten. Dann habe ich gefragt, wie lange muss ich denn noch warten? Weil auch Corona-Zeiten, mein Mann mit dem Baby durfte nicht mit rein. Es war im März, es hat geregnet.
Oh.
Ja, die mussten draußen die ganze Zeit rumlaufen und warten, ja. Wo ich mir auch dachte, das kann es ja wohl irgendwie nicht sein. Dann habe ich da Stress gemacht und habe gesagt, ja, die Ärztin ist gleich da, wo ich mir denke, was für eine fucking Ärztin. Ich brauche doch einfach nur jemanden, der mir einen scheiß Einlauf setzt. Ja, wo kann denn da das Problem sein? Und da werde ich nie vergessen, wie dann die Ärztin dann irgendwann mal Zeit hatte. Und dann sagt sie, naja, dann legen Sie sich da mal hin. Und dann dachte ich, was will die denn jetzt? Ja? Ich guck mal. Sag ich mal, was zum Teufel? Willst du da gucken? Ich muss kacken. So, also was gibt's denn da zu gucken? Und ich kann nicht. Und dann zieht sie die Handschuhe an, ja, und ich spüre so ihren Finger und sagt so, ah ja, ich merk's schon. Ja, sage ich. 11 Tage, sage ich nur. 11 Tage sammelt sich das.
Oh Gott.
Sagt sie, ich schicke Ihnen dann jemanden vorbei. So, und dann kam dann irgendwie eine Schwester mit dem ganzen Präparatzeugs und sagt, kriegen Sie das alleine hin? Sag ich, nein. Sag ich kriege das nicht alleine hin. Sonst hätte ich das schon längst gemacht.
Aber denkt ihr, du kommst ins Krankenhaus, weil du es alleine hängst?
Also da dachte ich mir auch, also Leute, ganz ehrlich, das ist doch nur ein Einlauf. Was soll denn das? Und dann weiß ich noch, wie sie mir diesen Einlauf da gesetzt hat und dann mich dann irgendwo hingeschoben hat, so eine Vorhänge zugezogen hat und mir gesagt hat, also wenn sie das Gefühl haben, sie müssen, versuchen sie noch zu warten. Versuchen sie das so lange auszuhalten, bis es wirklich nicht mehr geht. Und ich sag dir ehrlich, nach einer Minute komme ich nicht mehr. Aber so ein Druck. Dann haben die aber in dieser Zeit noch irgendwie ein anderes in diesen Raum reingefahren. Es war ja nur abgetrennt. Ich war auf diesem komischen Bett direkt neben dem Klo und wusste, da hängt nur ein billiger Vorhang irgendwie. Bin dann aufs Klo. Ey, also das war eine zweite Geburt gefühlt. Und ich sag dir ehrlich, ich drücke auf diesen Knopf zum Spülen. Und es geht nicht. Klo verstopft.
Frau Kuh, bitte machen Sie mit Zwischenspülen.
Und dann bin ich dann irgendwann raus, dann war ich irgendwann fertig, ja, mache diesen Vorhang auf, sehe diese Frau, die da mit in diesem Raum sitzt und sehe, wie einfach alle Türen in diesem Raum offen sind. Also alle Flure, die da waren, haben meine zweite Geburt miterlebt. So.
Entschuldigen Sie, da haben Sie einen Prömpel.
Dann bin ich da irgendwann.
Es gab ein kleines Malheur.
Im Zimmer da. Ist das Klo verstopft? Tut mir leid. Naja, kannst du es ja nicht einfach so stehen lassen und abhauen. Irgendwem musst du es ja sagen. Nicht, dass sie denken, boah, da war sie, die Chorop hat uns hier schön rein ins Klo gehauen und nicht Bescheid gesagt.
Dieses Schwein.
Und dann sagt sie, ja, okay, kein Problem, sagt sie, ich sage jemandem Bescheid. Und der arme Mann, der sich jetzt darum kümmern muss, der muss da mit dem Sauger kommen.
Oh Gott.
Das ist mein Aufreger.
Aber eigentlich ist es ja lustig.
Ja, im Nachgang ist es natürlich witzig, aber damals habe ich sehr gelitten. Oh Gott, und ich weiß...
Du warst wahrscheinlich in dem Raum auch nicht die Einzige, die gelitten hat.
Ja, im ganzen Krankenhaus, glaube ich. Tage.
Stell dir mal vor, du sitzt da.
Ja.
Hast deinen Arm verletzt, ja, willst behandelt werden.
Und dann hörst du jemanden, der da so, ja.
Auf dem Donnerbalken, da auf dem Donner.
Was soll ich machen? Und im Nachgang habe ich erfahren, dass auch zwei Freundinnen von mir, die auch ähnlich im Abstand irgendwie entbunden haben, dass die auch mega Probleme damit gehabt haben. Mhm. Und da dachte ich, wäre ich irgendwie gerne darauf vorbereitet gewesen oder irgendwie hätte ich dazu meine Anleitung irgendwie, wie umgeht man das Ganze oder was kann ich tun,
also
damit
dein Tipp, ich höre raus, dein Tipp.
Ballaststoffe.
Ballaststoffe.
Zu dem Thema kommen wir dann
in der nächsten Folge. Genau. Und Zwischenspülen.
Zwischenspülen. Auf jeden Fall. Zwischenspülen.
Gar nicht mehr. Mhm. Die arme Frau hinter diesem Vorhang.
Ja.
Du. Wie verhältst du dich auch? Geht es Ihnen gut? Kann ich helfen?
Oh. Was ist los? Oh Gott. Ein Dämon. Der Dämon hat meinen Körper verlassen. Das war wie ein Exorzismus, sage ich ehrlich.
Für alle dort. Ja,
für alle.
Für alle. Oh Gott.
So, und mein Highlight.
Das war jetzt mein Highlight.
Ja, ich weiß.
Mein Highlight war diese Geschichte.
Und mein Highlight war... Wir hatten ja beim zweiten Kind einen Kaiserschnitt, weil wir uns bewusst dazu entschieden haben, weil wir hier in der Nähe keine Familie haben. Und wir hatten halt Angst, weil ich ja in der Uniklinik in Halle entbinden wollte. Der Fahrtweg ist ja schon sehr lang. Wir hatten halt Angst, wenn es dann irgendwann losgeht, dass es mitten in der Nacht ist oder keine Ahnung. Und dann haben wir ja diesen Fahrtweg und dann müssen wir ja den Großen mitnehmen. So. Und dann dachte ich, boah, der kriegt das Trauma seines Lebens, wenn wir dann eine Stunde ins Krankenhaus fahren, ich vielleicht noch im Auto entbinde oder sonst was und oder nur die ganze Zeit brülle und schreie. Da hat ja, und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, weil wir nicht rechtzeitig uns darum kümmern
aber
können,
dass jemand. Aber wir sind ja noch zur Not eigentlich gekommen.
Aber damals so. Waren wir noch gar nicht so enge.
Na, stimmt.
Und das, also, jetzt würde ich sagen, definitiv wärt ihr da meine erste Wahl, aber damals waren wir ja noch gar nicht so. Weißt du?
Stimmt,
ja. Wir waren zwar befreundet, aber noch nicht so, genau.
Noch nicht so dicke.
Noch nicht so dicke.
Dicke.
Ja, ja. Und Genau, und deswegen haben wir uns für einen Kaiserschnitt entschieden, weil wir das geplant haben. Ihn haben wir in die Kita gebracht, ich bin ins Krankenhaus gefahren, er kam dann halt irgendwann nach, als es dann soweit war. Und in der Zeit haben wir den zweiten, also haben wir den zweiten geboren und danach konnte er wieder nach Hause fahren und den Großen von der Kita abholen. Also es war unkompliziert und ohne traumatische Erlebnisse für irgendwen. Aber ich hatte schon große Bedenken bei dem Kaiserschnitt, weil ich dachte, die Emotionen sind dann vielleicht gar nicht so wie beim ersten. So, weißt du? Und da hatte ich wirklich riesen Bedenken, weil er sich das vielleicht nicht so anfühlt, als wäre das halt dein Kind, weil du nicht merkst, wie es aus dir rauskommt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, weil ich null Fokus auf irgendwelche Schmerzen hatte und die ganze Zeit mein Mann dabei war und wir auch Witze machen konnten und sonst was, ja? Weil du kriegst zwar mit, was gemacht wird, aber du spürst das ja nicht. Also du hast ja keinen Schmerz und nix. Ich war nicht abgelenkt oder fokussiert auf irgendwelche Schmerzen. Ich habe richtig geheult, als ich den Kleinen gesehen habe, war ich viel emotionaler als beim ersten. Mhm. Weil ich da halt einen ganz anderen Fokus drauf irgendwie hatte. Ich konnte mich direkt auf das Kind fokussieren, ich konnte mich direkt irgendwie damit, also ich fand das emotionaler, weil ich keinen körperlichen Schmerz und keine Bedenken hatte, was die Körperlichkeit irgendwie angeht. Das kann dann halt später, klar, wenn die Narkose und sowas nachlässt. Aber in dem Moment, also habe ich sofort angefangen, vor Freude zu heulen.
Ja, ich habe auch vor Freude geweint. Mein Mann hat auch geweint, als sie dann da war. Ja, kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, also ich habe mich beim ersten, habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber geheult habe ich nicht. Aber beim zweiten habe ich geheult. Ja. Mhm. Und das hätte ich nicht erwartet. Und das ist mein Highlight, dass auch eine Kaiserschnittgeburt nicht weniger emotionslos sein kann, sondern manchmal vielleicht sogar noch emotionaler, weil man da auf was ganz anderes den Fokus setzt.
Okay, also mein Highlight und mein Aufreger. Mein Highlight ist offensichtlich meine Geburt.
Ja.
Also nicht meine, nicht als ich geboren wurde.
Sondern das sollte das Highlight von allen sein.
Ich kann mich noch an meine Geburt erinnern. Nein.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, der erste Blick auf unser Baby. Das war mein Highlight. Als sie dann geboren war und ich hatte ich natürlich vorher auch aufgeschrieben, dass ich hier wegen Bonding und so, ich möchte sie sofort auf die Brust gelegt bekommen.
Das haben wir auch gemacht.
Und wir haben auch die Nabelschnur nicht gleich durchgeschnitten, sondern die noch ein paar Minuten gelassen und so weiter. Das war echt schön. So. Und dann waren wir, also diesen Moment hatten wir ja auch als Familie für uns so und sie war auch echt süß. So, sie war auch ein schönes Baby.
Ja.
So, auch wenn ich mir jetzt rückblickend Fotos angucke, muss ich sagen, doch, sie war ein schönes Baby.
Ja, war sie auch.
Es gibt ja auch viele Babys, die, Leute, seid mal nicht böse, einfach ein bisschen hässlich sind. Zumindest in dem Moment, wenn sie geboren sind.
Ja.
Aber ich muss sagen, unsere Maus, sie war wirklich, die sah aus wie eine Puppe.
Ich glaube aber nicht, dass jemals eine Mutter was anderes denken würde. Niemals. Egal, wie ihr Baby aussieht. Ich glaube, das ist schon von der Natur schon so vorgesehen, dass du dein Kind immer bildhübsch findest.
Das sollte so sein. Damit, in der Natur, damit man es nicht auffrisst.
Ja. Genau.
Es ist immer so laut. Ich esse es. Damit endlich Ruhe im Karton ist. Wobei eigentlich ist mein Highlight auch irgendwie deine Geschichte. Sag ich dir ehrlich. Das ist irgendwie auch. Ja, was ist mein Aufreger? Mein Aufreger ist, und da schließt sich jetzt auch so ein bisschen wieder der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich war die ganze Zeit am CTG. Die ganze Zeit, die ganzen 12 Stunden. Und es gab überhaupt keinen medizinisch indizierten Grund dafür. Es gab keinen Grund. Weder war ich eine Risikoschwangerschaft, noch war eine Risikogeburt angesetzt, noch war ich krass übergewichtig, untergewichtig, groß, klein, was auch immer, keine Ahnung. Es gab keinen Risikofaktor.
Ja.
Und trotzdem musste ich permanent an diesem scheiß CTG hängen. Und diese ganzen Möglichkeiten, die dieser Kreißsaal geboten hätte, haben für mich gar keine Rolle gespielt. Ja. Ich konnte nicht in diese Wanne, ich konnte mich nicht großartig aufsetzen oder rumlaufen, geschweige denn sowas, ja. Es ging alles nicht.
Ja.
Ich musste in diesem Bett liegen, ich musste im Grunde sogar die ganze Zeit auf der rechten Seite liegen, weil das was mit diesen Schläuchen zu tun hatte und Zugängen am Arm und was weiß ich. Und es hat mich im Nachgang hat mich das so angekotzt, aber da war ich halt auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Ich hatte zwar schon eine große Schnauze, aber ich war trotzdem noch ein bisschen jünger als jetzt. Ich würde es heute anders machen.
Ja.
Wenn ich heute nochmal entbinden würde, würde ich knallhart ablehnen, dass das gemacht wird. Ich würde sagen, wenn es einen Grund gibt, dann können wir da gerne mal kurz reinhorchen, ob alles gut ist. Und solange ich mich gut fühle, kommt dieser ganze Kladderadatsch ab.
Ja.
Ich will mich bewegen können, ich will laufen können, aufsetzen, hinlegen, rumlaufen.
Ich will auf den Stepper.
Ich möchte jetzt nochmal Comeback machen. Ich fühle das. Ich habe Jimondo ja nicht ohne Grund.
Les Mills. Wir sind vier Les Mills-Typen.
Und das muss ich aber wirklich sagen, da habe ich mir wirklich reinquatschen lassen. Die haben mir gesagt, wir müssen das machen, das ist Vorschrift. Und ich war so, ah, okay.
Ja, man weiß es nicht besser.
Und jetzt würde ich sagen, das ist ja ihr Problem, das ist ihre Vorschrift, nicht meine. Machen sie das ab oder machen sie es halt gar nicht erst dran. Weil ich bin der Meinung, wenn du als Mutter den Instinkt hast, du bist ruhig, du bist entspannt, es geht dir gut, du fühlst dich gut, dann ist auch alles gut.
Ja.
Und dann ist mir oder wäre mir jetzt auch völlig Latte, ob diese Schwester mir sagt, aber das ist Vorschrift.
Ja,
dann mach dir doch selber dran.
Also, mein Gott, ich sehe uns richtig bei der Geburt zusammen. Also, allein dafür müsstest du noch ein Baby bekommen.
Wie wir da Stress machen, ja.
Mit unseren Trinkbechern. Mit unseren Trinkbechern.
Ich komme dann rein mit dem Stanley. Und du kommst rein mit den zwei Bechern, weißt du, das Kind ist geboren. Oh, Tante Juli ist da. Cheers.
Der Spaß ist da.
Was ein Topf aufs Baby. Der Spaß ist da.
Wo ist die Musik?
Wir kommen rein, wirklich. Und wir würden sagen, der Spaß ist da.
Genau.
Und du würdest die Schwester drücken. Ich bin die Umarmerin.
Genau. Hallo. Und das ist Frau Birkelmann.
Duzen Sie sie während der Geburt bitte nicht.
Das treibt sie in den Wahnsinn.
Frau Birkelmann, pressen Sie.
Geil. Nur ich darf sie duzen. Tut mir leid.
Ihr Mann duzt sie auch nicht.
Heute nicht.
Nee.
Heute dachte ich.
Großartig. Ja, aber das ist mein Aufreger. Also das ist auch ein Learning, was ich hatte. Im Grunde auch das einzige Learning, weil der Rest lief ja so glatt durch.
Ja.
Diese scheiß CTG-Schreiberei für nichts und wieder nichts und wieder nichts. Es war völlig sinnlos. Es hatte überhaupt keinen Grund und es hatte auch keinen, nach hinten raus keinen Sinn. So.
Ja.
So. Es ging einfach nur darum, die haben sich abgesichert, die hatten ihre Ruhe, die wussten, ja, okay, die Töne sind alle ordentlich. Rückblickend totaler Schwachsinn, hat mich nur behindert, würde ich nie wieder so machen, würde ich sofort sagen, wenn ich schon reinkomme, würde ich gleich sagen, die CTG-Code, das könnte ich gleich alles wegpacken, das gibt es hier bei mir nicht.
Wo sind die Räucherstäbchen?
Sie sehen schon, ich habe hier einen Geburtsplan dabei, es wird schwierig.
Ja.
Ich bin schwierig. Das sind meine Räucherstäbchen.
Bitte anmachen. Jede Stunde. Eine neue.
Ja, nee, also das ist mein Learning, das braucht es nicht.
Nee, ne?
Ja. Aber ich habe das Gefühl, das Thema hat viel hergegeben. Das Thema Geburt als solches, das war jetzt viel so logischerweise auf uns bezogen,
ja,
unsere
klar.
Geburt. Aber ich glaube, so grundsätzlich zum Thema Geburt und was können vielleicht auch Männer beitragen oder was kann man vorbereiten oder was muss man wissen oder so, könnte ich mir vorstellen, kann man noch mal irgendwann eine zweite Folge machen.
Ja, könnte man.
Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt auch noch eine Stunde weiterreden.
Ja, glaube ich auch.
Wäre noch nicht unbeziehbar.
Ja,
vielleicht hast du auch noch mehr Kackgeschichten.
Nein, das war's. Ja, aber könnten wir tatsächlich noch mal machen.
Okay.
Gut.
Gut, ihr Süßen.
Alles klar. Dann viel Spaß bei der Geburt.
Und Thema Einlauf nochmal. Die nächste Folge wird zum Thema Ballaststoffe werden. Das hat Julia sich ausgesucht.
Und schon wieder haben wir vergessen, am Anfang direkt anzukündigen. Bitte folgt uns, bitte.
Doch.
Und bewertet uns. Ja, folgt natürlich, aber bewertet vor allem.
Bewertet.
Ja. Bewertet uns gerne. Hinterlasst uns 5 Sterne, egal wo ihr uns hört. Das ist unser Lohn. Ne? Sagt man das so?
Ja.
Das ist unser Lohn, ja. Das wäre toll.
Ihr müsst das halt machen. Das ist
ihr
wichtig.
Müsst, sonst müssen wir bald aufhören. Ganz ehrlich. Sonst haben wir bald keine Kapazitäten mehr.
Keine Lust. Tino, du hast Hausaufgaben.
Alles klar, ihr Süßen. Dann
bis zum
eine schöne
Mal.
Woche. Genau, bis zum nächsten Mal und gute Besserung. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.